Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
New York in der Nacht des 29. Oktober 1964. Drei Männer schleichen im Schutz der Dunkelheit um das American Museum of Natural History. Auf der Upper West Side von Manhattan.
Wir mussten über den Zaun klettern. Da waren Hunde. Das war schon ernst.
Eigentlich sind die drei Surferboys aus Florida und einer von ihnen, ein gewisser Jack Murphy, sogar der beste Surfer der US-Küste der damaligen Zeit. Zweifacher Meister in Florida. Er ist auch der Mann, der hier spricht. Aber er hat noch ein zweites Leben, als Gelegenheitsdieb. Und auch in dieser Nacht im fernen New York sucht er nicht die perfekte Welle, sondern eher das perfekte Verbrechen. Während Roger Clark mit einem Walkie-Talkie Schmiere steht, bewegen sich die beiden anderen Männer, Alan Kuhn und Eben Murphy, weiter vorwärts.
Wir sind außen am Gebäude hochgeklettert. Da gab es eine kleine Feuerleiter oder so und einen Wasserablauf. Und so kamen wir über den vierten Stock.
Ziemlich halsbrecherische Geschichte, eine Dachrinne hochzuklettern, sich dann über ein schmales Sims entlang an der Hauswand weit über dem Boden, etwa 35 Meter weiter zu bewegen, um genau über den Teil des Museums zu gelangen, in dem die Edelsteinkollektion ausgestellt ist.
Wir mussten so 100, 150 Fuß weitergehen und dann links rum. Und dann waren wir genau über der J.P. Morgan Edelsteinsammlung. Wir guckten runter auf die Fenster, durch die wir durch mussten. Wir mussten die Balance halten. Und dann gehe ich um die Ecke und da saß diese enorme Schar Tauben. Und als ich bei denen ankam, stoben sie hoch.
Aber davon lassen sich die zwei nicht erschrecken. Sie befestigen am Fenstersims ein etwa 5 Meter langes Seil und klettern daran dann herunter zu einem dieser riesigen und teilweise geöffneten Fenster des vierten Stocks. Sie öffnen es ganz und sind drin, im Allerheiligsten, direkt vor den wertvollen Edelsteinen, vor allem vor dem größten Saphir der Welt, dem Star of India, und den nehmen sie mit und begehen den größten Juwelenraub des Jahrhunderts. Und der verläuft ab da im Prinzip völlig problemlos, ohne nennenswerte Zwischenfälle und vor allem komplett unblutig. Fast wie im Film.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Der Raub ging als vermeintlicher Gentleman-Coup in die Geschichte ein, aber ein Gentleman sollte Murphy nicht bleiben. Seine kriminelle Seite wurde immer brutaler. Bei einem Raub drohte er, ein kleines Mädchen mit kochendem Wasser zu übergießen, lieferte sich Schusswechsel mit der Polizei und schreckte sogar vor Mord nicht zurück.
Das Falscheste, was man sagen konnte. 30 Sekunden später waren beide tot.
Doch wieso kam er überhaupt auf die schiefe Bahn? Und wieso nach nur 17 Jahren frei, obwohl er zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden war? Wieso durfte er die restlichen 34 Jahre seines Lebens in Freiheit verbringen?
Man nimmt sich, was man will,
wenn viele Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich gegen Jack Murphy. Nicht nur in einem Kriminalfall, sondern gleich in mehreren Fällen, in die er verwickelt war. Jack Roland Murphy war ursprünglich mal Profisurfer, ein Pionier dieser Sportart auf dem Festland der USA. Ursprünglich surfte man ja in den USA vor allem vor Hawaii. Kalifornien und Florida wurden spätere Hotspots der Szene und er in den frühen 1960er Jahren gleich zweimal Florida State Surf Champion. Murphy galt als der vielleicht beste US-Surfer der US-Küste. der Ostküste, wurde landesweit bekannt unter seinem Spitznamen Murph the Surf, doch noch bekannter danach als Krimineller, als Juwelendieb und Doppelmörder, der eigentlich zweimal lebenslänglich absitzen musste, aber trotzdem freikam. Steigen wir nochmal ein in die Nacht des 29. Oktober 1964 im American Museum of Natural History in New York. Dieses Museum müsstet ihr eigentlich alle kennen, selbst wenn ihr noch nie in New York wart. Das ist nämlich das Museum aus dem Film Nachts im Museum mit Ben Stiller, diese Komödie, in der die Exponate nachts zum Leben erwachen und das Museum unsicher machen.
Alles in diesem Museum erwacht nachts zum Leben. Das ist wirklich voll der Hammer.
Dies ist ein Museum. Ich kann ein derartiges Chaos hier nicht dulden.
Kennt ihr bestimmt. Habt ihr bestimmt alle gesehen, zumindest einen der vielen Teile. Der erste Teil ist ja schon von 2006. Und 1964 stellte dieses Museum eine umfangreiche Juwelensammlung aus, die J.P. Morgan Edelsteinsammlung. Im vierten Stock. Darunter war ein 100 Karat Sternrubin, ein schwarzer Saphir von 116 Karat, diverse Diamanten, zum Beispiel der größte je in den USA gefundene Diamant, verschiedene andere Juwelen und vor allem der Star of India, vor über 300 Jahren in Sri Lanka entdeckt und mit 536 Karat, der größte geschliffene Saphir der Welt. Ja, da läuft einem Menschen mit kriminellem Background schon das Wasser im Mund zusammen. Und so war es auch bei Jack Murphy und Alan Kuhn. Die stammten eigentlich aus Florida. Murphy war dort lange, wie gehört, als Surfer sehr erfolgreich, hatte dann den ersten Surfshop überhaupt in Florida eröffnet und zusammen mit Kuhn aber auch bereits einige kriminelle Dinger gedreht, vor allem Einbrüche verübt, Schmuck und Juwelen der reichen Leute geklaut. Und jetzt waren sie in New York, weil sie auch dort ein Ding drehen wollten. Sie wollten nämlich einer Dame, die aus Miami in die Hamptons gezogen war, ihren teuren Ring klauen. Doch dann änderten sie ihre Pläne. Die Juwelen im American Museum of Natural History, die schienen ihnen lukrativer zu sein. Kann man verstehen, im Prinzip waren diese Steine ob ihrer Besonderheit und Seltenheit nämlich eigentlich unbezahlbar. Ihr Wert wurde damals aber so auf 410.000 Dollar geschätzt, was heute in etwa 3 Millionen Dollar entspräche. Das war aber nur eine grobe Schätzung des Straßenverkaufswert, aber für die Gangster oder die Gelegenheitsdiebe mal richtig, richtig viel Geld. Und so ließen sie sich von einem weiteren Kumpel, Roger Clark hieß der, ihrem Fluchtwagenfahrer zum Museum fahren. Sie waren sich sicher, das können wir packen. Bevor sie den Coup durchgezogen hatten, waren sie nämlich noch in ein paar Bars gewesen und hatten Bier getrunken. Also entweder fühlten sie sich so sicher, das Ding drehen zu können, dass ihnen auch ein paar Bier im Kopf da nicht in die Quere kommen würden, oder aber, weil sie die Biere im Kopf hatten, waren sie sich so sicher, dass sie das Ding durchziehen konnten. Wie auch immer, sie zogen es auf jeden Fall durch und sie hatten ja auch alles ganz genau im Vorfeld geplant. Sie hatten sich die Lokalität mehrfach angeguckt, sich einen Weg ins Gebäude überlegt, hatten eine Tasche mit den nötigen Utensilien dabei und zumindest Murphy hatte auch noch ein besonderes Outfit angezogen. Rollkragenpullover unter einer grünen Velour-Lederjacke, eine Hose aus Kordsamt und dazu passende Sneaker. Vom Style her so ein bisschen wie Cary Grant in seiner Rolle als Gentleman-Juwelendieb im 1955er Film To Catch a Thief, deutsch Über den Dächern von Nizza. Und dieser Cary Grant, der war auch Jack Murphys große Stilikone und sowas wie ein Vorbild, erzählt er hier.
Ich mochte Cary Grant, der sah gut aus, war cool, spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen, sie machten coole Sachen und niemand wurde verletzt.
Später sagte Murphy über sein Outfit bei dem Einbruch: Wenn ich dabei gefasst worden und in den Nachrichten gezeigt worden wäre, wollte ich auf jeden Fall nicht wie ein Trottel aussehen. Ja, so aussehen tat er natürlich nicht, aber der Einbruchsversuch der drei hatte wohl trotzdem etwas Trotteliges, zumindest wenn man folgende Aussage der Polizei kurz nach der Tat mal für bare Münze nimmt.
Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber professionelle Einbrecher haben sicher bessere Werkzeuge als die hier. Aber das ist nur eine Vermutung.
Tja, da hatte die Polizei schon recht. Die Diebe waren ja jetzt auch keine wirklichen Profis, nämlich eigentlich drei Surfer, die allerdings Einbrüche und Raubzüge schon in Florida etwas geübt hatten, aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Dazu aber später mehr. Die Tools, die sie in New York benutzten, auch wenn sie eher unprofessionell waren, reichten trotzdem dafür aus, um die auch alles andere als professionellen Sicherheitsvorkehrungen im Museum überwinden zu können. Das müssen wir auch dazu sagen. Gerade mal eine Handvoll teilweise sehr junge, aber auch einige sehr alte Wachleute waren nämlich nachts für den Schutz des Museums zuständig. Und die gingen eher beamtenartig vor. Ihre immer gleiche Runde durch das Gebäude, das war natürlich leicht ausrechen und planbar.
Man konnte aus dem Fenster den anderen Teil des Museums überblicken, konnte den Lichtschein der Taschenlampe sehen. Wir sahen, was er tat, wann er zurückkam und merkten, dass er nur einmal jede Stunde vorbeikam.
Der Raub zog sich dadurch zwar über mehrere Stunden hin, aber die Diebe hatten ja auch Zeit und mal abgesehen von diesen Wachen nicht viel zu befürchten. Große Alarmsysteme gab es darüber hinaus nämlich nicht und die Batterien des Alarmsystems des Star of India waren derart korrodiert, dass gar kein Alarmsignal zu erwarten war. Das alles wussten die drei, das hatten sie im Vorfeld ausspioniert und sie wussten, dass die riesigen Fenster des Museums nachts immer einen Spalt breit geöffnet waren.
Wir mussten sie nicht mal öffnen oder sowas. Die waren bereits offen. Sie ließen sie nachts immer offen. Sie waren gekippt, ein paar Zentimeter offen.
Und sie hatten sich auch genau über die Beschaffenheit der Glasvitrinen informiert, in denen die Edelsteine ausgestellt waren. Richtig gutes Werkzeug, um schnell und vor allem geräuschlos an die Steine zu kommen, hatten sie, wie gehört, nicht, aber sie hatten einen Plan, wie sie möglichst wenig auffielen, auch wenn sie laut sein mussten, wenn sie das Glas zerstörten.
Das hat großen Lärm gemacht. Wir mussten darauf vorbereitet sein, dass das jemand hören und kommen könnte und wir wegrennen konnten. Wir haben gewartet, bis ein Flugzeug über uns war und es draußen laut war. Wir mussten ein paar Mal zuschlagen, weil das Glas wirklich dick war.
So klauten sie insgesamt 22 Edelsteine und Juwelen. Zwischendrin war die Wache zwar ab und an mal vorbeigekommen, hatte mit einer Taschenlampe aber nur in den Raum geleuchtet und wohl auch nichts Ungewöhnliches bemerken können und war dann eben wieder von dannen gezogen. Genau wie am Ende auch die Diebe.
Endlich kamen wir ran, nahmen die Steine und machten uns dann auf den Weg zurück. Das Seil hoch, über den Sims und auf der anderen Seite wieder raus.
Und dann waren sie noch vor Tagesanbruch raus aus dem Museum. Und als sie längst aus dem Staub waren, da fiel dann auch der Diebstahl auf. Aber dass die Diebe wahrlich keine Profis waren, sollte sich dann schnell trotzdem noch rächen. Den Einbruch hatten sie hinbekommen, gut hinbekommen, aber sie hatten jetzt Edelsteine erbeutet, die so kostbar und vor allem so bekannt waren, dass sie niemand kaufen würde. Den Star of India hatten sie jetzt, nur wohin damit? Gut, dieser Frage wollten sie sich dann später zuwenden. Erstmal feierten sie ihren Coup in ihrem Hotel in New York. Nicht alleine, sondern auch noch mit ein paar anderen Menschen, die sie einluden. Ja, und dann mussten sie ja auch noch fliehen und das taten zwei der drei Diebe dann per Flugzeug nach Miami. Die Edelsteine steckten sie in einen Umschlag, verklebten ihn und übergaben ihn der 19-jährigen Janet Florkowitz. Mit der hatte Kuhn in den Wochen von New York eine kleine Affäre in ihrem New Yorker Hotel angefangen. Sie sollte den Umschlag nun in einem kleinen Koffer, der Murphys Freundin gehörte, mit nach Florida nehmen. Und das, obwohl die beiden den gleichen Flug wie sie nahmen, aber so taten, als würden sie sie gar nicht kennen. Das kam der jungen Frau dann doch höchst verdächtig vor. In Miami angekommen, rief sie eine Freundin in New York an, die die beiden auch kennengelernt hatte. Sie erzählte von diesem ungewöhnlichen Vorfall, dass in dem Umschlag kostbare Edelsteine waren, hatte Kuhn ihr offenbar auch erzählt. So viel nochmal zum Thema, keine Profis. Und ein weiterer Bekannter der beiden Frauen erinnerte sich dann, dass er mit den Männern im Hotel gefeiert hatte und er gesehen hatte, wie sie ein Buch dabei hatten. Geschichte der Edelsteine. Mittlerweile war der Diebstahl in New York auch publik geworden und nun zählten sie eins und eins zusammen und rieten Janet, sie sollte doch mal besser die Polizei einschalten. Und die griff dann in New York und Miami parallel zu. Keine 36 Stunden nach der Tat verhaftete sie Clark in New York, als er gerade seine 7 Sachen inklusive der Einbruchswerkzeuge und Fotos vom Museum packte. Und in Miami fasste das FBI Murphy und seinen anderen Kollegen Kuhn in ihrem Apartment.
The story began with the theft of $400,000 worth of gems from a New York City museum. But the setting quickly shifted to Miami with the arrest of Murph the Surf Murphy and his friend Alan Kuhn.
Das Verbrechen füllte in den USA schnell die Zeitung und TV- und Radiosendung und wurde von den Menschen fast schon ehrfürchtig besprochen, als Verbrechen des Jahrhunderts schon fast verehrt. Immerhin war es der bis dato größte Juwelenraub überhaupt und der war ja durchgezogen worden von drei gut aussehenden Surferboys und einer davon war ja sogar ein nationaler Champion. Und durchgeführt wurde er auch mit einer Dreistigkeit, aber auch vermeintlichen Leichtigkeit, dass es vielen Menschen einfach mehr Respekt abnötigte, als dass sie diesen Überfall verdammten oder verurteilten. Vor allem, weil eben alles so unblutig ablief. Aber, was viele damals nicht wussten, das wäre es nämlich um ein Haar fast nicht, denn die drei Diebe waren natürlich nicht unbewaffnet in das Museum eingedrungen. Sie hatten Pistolen dabei und Jack Murphy hätte seine Waffe auch fast benutzen müssen, enthüllt er viele Jahre später.
Der Mann und seine Frau kamen kürzlich in Pennsylvania auf mich zu und er sagte, ich wollte sie schon immer mal wieder treffen. Ich sagte, wieso wieder? Und er meinte, ich hatte als 20-Jähriger im Sicherheitspersonal des Museums gearbeitet, auch in der Nacht des Diebstahls. Es war mein Job, in den Juwelenraum zu gucken, ob da irgendwas vor sich ging. Ich war 3 oder 4 Mal da, während sie da drin waren. Ich sagte ihm, ich wäre froh, dass alles gut gegangen ist, denn ich war damals nur Zentimeter von ihm entfernt, mit geladener Pistole.
Das relativiert natürlich im Nachhinein eine ganze Menge und sorgt auch dafür, dass einem die spätere Radikalisierung von Murphy nicht mehr ganz so erstaunlich vorkommt. Aber damals glorifizierte man die Tat in den USA fast. Und so ein Verbrechen, das ist natürlich Stoff wie gemacht für Hollywood. Und selbstverständlich wurde die Geschichte dieses Diebstahls des Indian Star dann auch einige Jahre später verfilmt. 1975 fürs Fernsehen mit Robert Conrad und den kennen einige von euch vielleicht noch als Fliegerhelden Gregory Boyington aus der TV-Serie Pacific Geschwader 214, für die er auch für den Golden Globe nominiert war. Er spielte in dem Film aber nicht Murphy, sondern Alan Kuhn. Jack Murphy wurde von Don Stroud gespielt, bekannt unter anderem aus Der Rote Baron oder Coogan's großer Bluff an der Seite von Clint Eastwood. So, jetzt müssen wir aber die Frage mal klären. Wie kam denn Murphy überhaupt auf die Idee, sich als Juwelendieb zu verdingen? Er war doch schließlich dank seiner Surferfolge zum einen kein Unbekannter in den USA und hatte durch seine geschäftlichen Tätigkeiten ja auch eigentlich ein ordentliches Einkommen erwirtschaftet. Ich hatte es gesagt, 1960, da hatte er den ersten Surfshop überhaupt in Florida eröffnet. Aber dann ging es bei ihm ein bisschen privat drunter und drüber. Auch seine zweite Ehe scheiterte und die Geschäfte in seinem Surfshop liefen auch nicht mehr so gut und er musste das Geschäft sogar schließen. Und das zusammen stürzte ihn in eine Sinnkrise, erzählt er im The Sneak Podcast.
Ich war in schlechter Stimmung, hing nur rum, versuchte mein Leben in den Griff zu kriegen.
Er hätte durchaus viele Beschäftigungsmöglichkeiten gehabt. Er war schließlich ein Mann mit vielen Talenten, hatte ja bereits und hätte auch wieder als Tennislehrer, Schwimmcoach oder Tauchlehrer arbeiten können. In den Hotels von Miami Beach wartete jede Menge zahlungskräftige Kundschaft und er war auch musikalisch begabt, hatte in Orchestern gespielt, wäre als Violinlehrer sicherlich auch keine schlechte Wahl gewesen. Und zusätzlich war er auch als Stunttaucher viel gebucht. Aber Jack Murphy wollte das alles nicht mehr machen. Und dann traf er alte Freunde wieder.
Ich traf diese Jungs von früher, als wir alle beim Strand arbeiteten.
Und die hatten sich mittlerweile einen Lifestyle zugelegt, der auch Jack Murphy gefiel, den er sich aber in seiner aktuellen Situation gar nicht hätte leisten können, der ihm aber trotzdem sehr imponierte.
Meine Freunde waren gut angezogen, hatten tolle Autos und sie luden mich eines Nachts ein. Sie wollten von mir wissen, ob ich schwimmen konnte. Konnte ich und so zogen wir los.
Und dann erfuhr Jack Murphy, wie sich seine Kumpels diesen Lifestyle finanzierten, erzählte er dem Christian Television Network.
Wir fuhren mit dem Boot raus. Es war eine wilde Nacht. Und wie junge Idioten haben sie ein großes Herrenhaus ausgeraubt. Ich saß im Boot und dann gab es eine große Verfolgungsjagd mit Hubschraubern und Polizeibooten. Und dann sprang ich raus mit einer Reißverschlusstasche und sie sagten mir, was ich tun sollte. Und ein paar Tage später saß ich in einer Bar und wusste nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen sollte. Und ein Typ steckte mir einen Umschlag in die Tasche. Ich habe dann einen Blick darauf geworfen und da war eine riesige Menge Geld drin. Und ich so, was ist das? Und er meinte, guck in die Zeitung. Und da stand etwas über einen 350.000 $ Juwelenraub. Es war sehr einfach gewesen.
Easy Money, trotz der Verfolgungsjagd mit der Polizei oder gerade wegen dieser Verfolgungsjagd. Denn dieser Nervenkitzel, das war offenbar genau das, was Murphy gesucht bzw. was ihm gefehlt hatte. Und vor allem, was er offenbar dringend brauchte. Zur aktiven Surferzeit, da hatte er den sich beim Reiten auf den großen Wellen vor Hawaii, Peru oder dann eben auch Florida und Kalifornien geholt. Aber ohne aktives Surfen fehlte diese Komponente vielleicht etwas in seinem Leben. Und so passierte es dann eben immer wieder.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Und dabei wurde er auch regelmäßig von der Polizei geschnappt, 1964 zum Beispiel, kurz vor dem Juwelendiebstahl in New York. Da hatte er mit seiner Gang versucht, die Schauspielerin Eva Gabor in ihrem Apartment in Miami auszurauben. Und wie das abgelaufen ist, das erzählt sie hier.
Und dann richtete dieser andere Typ seine Waffe auf mich und ich hatte schlechte Laune. Schlug ihn, verletzte ihn aber nicht. Und dann schlug er mich, dieser unhöfliche Penner. Und dann schlug er mich hier und da mit seiner Waffe. Ich habe hier einen schönen blauen Fleck.
Zur Verhandlung war Gabor dann aber nicht mehr aufgetaucht, hatte auf ihre Aussage gegen Murphy verzichtet und der durfte daraufhin dann wieder auf freie Füße. Und das alles führte dann auch zum Juwelenraub von New York, an dem mit Alan Kuhn auch einer seiner ominösen Freunde aus Miami beteiligt war und der offenbar auch die Idee zu dem Coup gehabt hatte, der ihn, Jack und den dritten Komplizen Roger Clark zu den damals berühmtesten Dieben der USA machen sollte. Und zu allen schon aufgezählten Gründen, warum Murphy auf die schiefe Bahn geriet, kam dann ja auch noch seine Verehrung für den von Cary Grant gespielten Gentleman-Dieb. Und die hat auch eine Rolle gespielt, dass Jack Murphy immer mehr ins Kriminelle abdriftete, bestätigte er dann auch später selbst.
Den Leuten ist nicht klar, welche Wirkung Filme auf die Menschen haben. Ich fragte Leute, die eine Bank ausgeraubt haben, woher hast du das gelernt? Oh, ich habe diesen Film gesehen. Du wirst davon beeinflusst. Und ich wurde auch beeinflusst.
Tja, man kann daher diesen Juwelendiebstahl durchaus als Gentleman-Verbrechen verbuchen, so wie es Autorin und Regisseurin Nora Ephron, die von Harry und Sally und Schlaflos in Seattle noch 2010 gemacht hat. Die hatte da dieses Verbrechen als Perfect Victimless Crime, Dreier Party Boys bezeichnet. Quasi also eine Art Lausbubenstreich von Erwachsenen. Kann man natürlich machen. War ein ziemlich dreister Raub mit durchaus komischen Elementen und auch am Ende ja komplett unblutig. Niemand wurde verletzt und nach Definition von Murphy ja auch nicht wirklich geschädigt. Schließlich waren alle Leute, die er so bestohlen hatte, gut dagegen versichert. Gut, muss man aber jetzt nicht unbedingt zustimmen, dieser Sichtweise, dass die Opfer versichert waren, rechtfertigt natürlich keinen Raub. Aber verglichen mit dem, was noch kommen sollte, war dieser Juwelendiebstahl ja noch wirklich harmlos gewesen. Aber dabei blieb es ja leider nicht. 2 Jahre saß Murphy für den Juwelendiebstahl erstmal hinter Gittern in New York im Rikers Island Prison. 1966 kam er wieder raus, zog zurück nach Miami. Und was machte er da als erstes? Das erzählt er auch hier im The Sneak Podcast.
Als ich nach Miami zurückkam, war das Erste, was ich tat, nicht zu Freunden und Familie zu gehen. Ich besorgte mir eine Pistole.
Das hatte er so gelernt, unter anderem im Gefängnis. Am besten immer eine Knarre dabei haben. Man weiß ja nie, wann man sie vielleicht mal benutzen muss. Ja, und so schritt die Radikalisierung des Verbrechers Jack Murphy voran. Doch dann stellte er sich erstmal wieder auf die Surfbretter, die für ihn so lange die Welt bedeutet hatten. Und er gewann quasi ohne viel Training sofort das US East Coast Surfing Championship. Surfen schien bei ihm wie für andere Fahrradfahren zu sein. Das verlernt man einfach nicht. Tja, aber leider verlernte er eben auch nicht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Diesmal sollte es aber zunächst weniger aufregend ablaufen als noch beim Juwelendiebstahl 2 Jahre vorher. So war es zumindest geplant, kam aber dann ganz anders. Jack Murphy und ein Freund von ihm, Jack Griffith der Name, waren diesmal beim eigentlichen Raub nicht selbst aktiv. Das hatten 2 junge Frauen erledigt, Terry Ray Frank und Annalee Moan. Die beiden arbeiteten als Sekretärinnen für ein kalifornisches Maklerbüro für Börsengeschäfte und die hatten Wertpapiere im Wert von $500.000 gestohlen. Und jetzt kamen Jack und Jack ins Spiel. Sie sollten die Wertpapiere jetzt zu Geld machen. Wenig überraschend gibt es deutlich weniger, beziehungsweise sagen wir lieber eigentlich fast gar keine Interviews von Jack Murphy, in denen er über diese Geschichte hier spricht. Vom legendären Juwelendiebstahl erzählte er in den folgenden Jahren dagegen immer und immer wieder in Interviews und durchaus auch sehr launig. Diesen Part spart er aber normalerweise aus. Er sprach darüber zum Beispiel nicht in einem sehr langen Interview mit der New York Times und er wollte auch eigentlich nicht in der Wondery Podcast-Serie The Sneak, The Murders at Whiskey Creek drüber sprechen, in dem es immerhin um sein Leben und seine Verbrechen geht und für den er stundenlang auch interviewt worden war. Aber dass er nicht drüber sprechen wollte, hat wohl einen Grund, denn der Fall endete blutig. Der Macher des Podcasts brachte ihn aber dann doch dazu, wenigstens ein bisschen preiszugeben, auch wenn es ihm, laut Podcastmacher, extrem schwer fiel, darüber zu sprechen. Jack und Jack, die sollten also helfen, die Wertpapiere zu verkaufen, erzählt Jack Murphy im Podcast, was sich aber als nicht so einfach gestaltet, denn
bis heute habe ich keine Ahnung von Aktien. Ich weiß nicht mal, wie man den Aktienmarkt liest. Ich hatte noch nie in meinem Leben welche. Also bin ich zu meinen Anwälten gegangen, schwergewichtigen Unterweltanwälten, und die brachten mich mit Leuten zusammen.
Die sollten ihm jetzt einen Rat geben und beim Weiterverkauf helfen. Und sie verwiesen ihn dann an einen namenlosen Mann, dessen Identität Jack Murphy bis zu seinem Tod 2020 nicht preisgegeben hat. Jack Murphy selbst wusste nur so viel. Wenn man Diebesgut weiterverkauft, bekommt man grundsätzlich weniger Geld dafür, als es eigentlich wert wäre. Ja, so ist das nun mal mit Diebesgut. Derjenige, der kauft, hat ja auch ein Risiko beim Weiterverkauf und will ja auch selbst noch ein Geschäft damit machen. Jack wusste das, für die beiden Frauen, sagt er, war das aber eine völlig neue Erkenntnis und machte sie auch alles andere als froh. Sie hatten gehofft, zum einen das Geld schnell zu bekommen und zum anderen natürlich auch den vollen Wert der Wertpapiere. Die 4 verabredeten sich dann also zu einem Bootstrip, um darüber zu verhandeln, wie die Wertpapiere zu Geld gemacht werden sollten und wie dann die Aufteilung der Beute laufen sollte. Ebenfalls anwesend dieser unbekannte, namenlose Mann, den Jack Murphy vorgibt, nicht gekannt zu haben. Und dann lief irgendetwas ziemlich schief, denn Terry Ray und Annalee, die überlebten den Bootstrip nicht. Es kam zum Streit, erzählt Murphy. Die Frauen waren, wie schon gesagt, sauer, dass ihr Anteil offenbar nur sehr gering ausfallen würde. Und obendrein waren sie ungeduldig, da selbst dieses wenige Geld noch sehr lange auf sich warten ließ. Sie ließen sich auch von den Erklärungen der Männer, dass sowas Zeit brauche, nicht unbedingt besänftigen und sie glaubten, mit einer Drohung alles beschleunigen zu können.
Sie drohte uns. Uns wurde gesagt, wir kriegen Geld. Und wenn wir bis morgen kein Geld bekommen, gehe ich zum FBI.
Ein verhängnisvoller Fehler.
Das war das Falscheste, was sie sagen konnte in der Situation. 30 Sekunden später waren beide tot.
Getötet, angeblich von diesem unbekannten Mann, behauptet Jack Murphy im Podcast. Die Leichen der Frauen wurden später erschlagen, erstochen und erschossen im sumpfigen Whiskey Creek nahe Hollywood, Florida, aufgefunden. Versenkt mit Hilfe von schweren Zementblöcken. Den Mord soll also der Unbekannte begangen haben. Bei der Beseitigung der Leichen waren dann aber Murphy und Griffith angeblich wieder mit im Spiel. Festgenommen wurden letztlich aber nur Murphy und Griffith. Der ominöse dritte Mann, der tauchte nie wieder auf. In diesem Fall war auch im späteren Gerichtsprozess nie Teil der Ermittlung. Laut Murphy habe er aber als Mitwisser seine Freundin und die Mutter von Griffith, während die beiden schon im Knast saßen, bedroht. Und dann hatte er plötzlich einen, in Anführungsstrichen, Unfall.
So anyway.
Am Ende hatte er einen Unfall. Das hat das Problem gelöst. Du musst Probleme lösen.
Aber auch Murphy und Griffith hatten ein Problem. Sie wurden schließlich festgenommen, nachdem sich Griffith in einer Bar verquatscht hatte und angezeigt worden war. Außerdem hatten die beiden Opfer kurz vor ihrem Verschwinden in Murphys Haus gewohnt. Es gab also eine direkte Verbindung, dazu seine kriminelle Vorgeschichte und nachdem bekannt wurde, was die Frauen getan hatten, auch ein Motiv. Geld. Der angebliche Mörder war nach seinem Unfall tot. Verpfeifen wollten sie ihn aber auch posthum nicht. Das verbot ihnen, so Murphy, ein angeblicher Ehrenkodex, nachdem sie sich geschworen hatten, nie jemanden zu verpfeifen. Und Konsequenzen, die aus ihrem Tun erwachsen würden, einfach wie Männer zu tragen. Trotzdem versuchten Murphys Anwälte zunächst, ihren Mandanten für geisteskrank erklären zu lassen, um dadurch einen Freispruch zu erwirken. Nach mehreren Monaten in einer Klinik wurde Murphy dann aber für gesund erklärt, sodass ihm der Prozess gemacht werden konnte. Und in dem beschuldigten sich dann Murphy und Griffiths gegenseitig des Mordes. Tja, man muss das jetzt nicht verstehen, war aber offenbar so, wie viel Murphy später dann dazu dichtete, um sich selbst trotz aller Ehrenkodizes zu entlasten, ist nicht sicher zu sagen. Sicher ist nur, Murphy wurde letztlich vom Gericht als Hauptschuldiger identifiziert und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Griffith bekam 45 Jahre Knast. Und bei Murphy kam zu dem Mord noch mindestens ein weiteres Vergehen dazu, denn kurz bevor die beiden geschnappt worden waren, hatte Murphy zusammen mit einer Gruppe anderer Männer noch eine reiche Frau in Miami Beach, Olivia Wofford, überfallen und ausgeraubt. Und dabei gedroht, ihre 8 Jahre alte Nichte mit kochendem Wasser zu übergießen, sollte sie ihm nicht Zugang zu ihrem Safe verschaffen. Und als die Polizei anrückte, kam es dann auch noch zu einem Schusswechsel. Murphy versuchte zu fliehen, sprang dabei durch eine Glastür und zog sich mehrere Schnittwunden im Gesicht zu, ehe er doch geschnappt wurde. Für diesen Raubüberfall bekam Murphy nach der ersten Verurteilung dann noch ein zweites lebenslänglich aufgebrummt, das er in einem Gefängnis in Florida verbüßen sollte. Zweimal lebenslänglich, so lautete das Urteil, eigentlich auch fast vergleichbar mit einem Todesurteil. Denn das Leben, wie es Murphy gekannt hatte, war damit auf jeden Fall vorbei. Schlimmer konnte es eigentlich nicht mehr kommen, er würde auf ewig im Knast verrotten, so dachte Murphy. Und da er nach diesem Schuldspruch vermeintlich also nichts mehr zu verlieren hatte, machte er im Gefängnis dann auch kriminell weiter. Der Tampa Bay Times erzählte er später, dass er im Gefängnis einen Drogen- und Glücksspielring leitete und im Prinzip komplett außer Kontrolle gewesen sei. Und dann führte er einen Gefängnisaufstand an und wurde dafür 7 Monate in Isolationshaft gesteckt. Aber dann kam es zu einem sehr überraschenden Plot-Twist. 2 American-Football-Profis statteten seinem Gefängnis nämlich einen Besuch ab. Roger Staubach und Bill Glass. Und Glass, der war damals Defensive End der Cleveland Browns, der hatte eine Bewegung ins Leben gerufen, der sich zahlreiche Sportstars und Entertainer angeschlossen hatten. Und die formierten zusammen ein Team von Wochenendevangelisten, die ausgerüstet mit kleinen handlichen Bibeln Gefängnisse besuchten und die Insassen zum christlichen Glauben und auf den Pfad der Tugend zurückbringen wollten.
Einige Athleten kamen herein, ein Typ von den Cleveland Browns, Bill Glass, und er kam ins Gefängnis. Und ich musste diese Plakate aufhängen. Wir wussten nicht, dass es eine Gottessache war, sonst wäre ich nicht gegangen. Sie haben mit uns Ball gespielt und alle sprachen von Gott. Sie haben über die wichtige Rolle gesprochen, die Gott in ihrem Leben spielt. Und dann kam ein Typ und fragte, hast du eine Minute? Ich wurde zu 2 Mal lebenslänglich verurteilt. Klar habe ich ein paar Minuten. Und er meinte, du kannst heute eine lebensverändernde Entscheidung treffen.
So richtig überzeugt war Murphy zunächst nicht. Naja, das ist nichts für Typen wie mich, meinte er, aber irgendwas machte nach diesem Besuch bei Murphy doch Klick. Er merkte, dass er völlig außer Kontrolle geraten war und beschloss, es müsse sich jetzt etwas ändern. Und er merkte noch etwas.
Und dann dämmerte es mir. Der Grund dafür, dass ich in dieser Zelle war, waren meine Entscheidungen. Ich habe mich entschieden, diese Pistole zu nehmen. Ich habe mich entschieden, aus der Marine auszusteigen, die Schule abzubrechen, meine Ehen zu beenden. Ich bin das Produkt meiner Entscheidungen. Niemand hat mich gezwungen. Das sind meine schlechten Entscheidungen.
Er hatte eingesehen, dass er bisher die falschen Entscheidungen in seinem Leben getroffen hatte, und so entschloss er sich, ab sofort andere Entscheidungen zu treffen. Und so wurde aus dem Sünder, naja, kein Heiliger, das wäre jetzt zu kitschig, aber er wurde zumindest ein Bekehrter und verabschiedete sich vom kriminellen Leben. Unterstützung bekam er dabei von der Gefängnisleitung. Der waren Murphys Intelligenz und seine Fähigkeit, andere Menschen zu führen, aufgefallen, und die drängten Murphy jetzt: Junge, mach was aus deinem Leben. Ja, und so begann Murphy, Bibelkurse zu veranstalten, und er betätigte sich im Gefängnis als Streitschlichter, half zum Beispiel bei Disputen zwischen Häftlingen und Personal zu vermitteln und wurde 1986 dann aufgrund dieser Tätigkeiten und wegen guter Führung und einer exzellenten Sozialprognose tatsächlich aus der Haft entlassen, nachdem er 17 Jahre seiner ursprünglich mal zweifach lebenslänglichen Gefängnisstrafe abgesessen hatte. Jetzt war er zwar auf lebenslanger Bewährung, aber er war frei und erklärte das hier.
Gott hat mir geholfen, meine Prioritäten zu setzen und meinem Leben Ordnung zu bringen.
Tja, hatte er tatsächlich den christlichen Glauben entdeckt, sich Gott zugewendet und sich auch wirklich verändert? Oder hatte er darin, clever wie er ja war, nur eine Chance für eine vorzeitige Begnadigung entdeckt? Das warfen ihm zumindest viele Menschen in der US-Öffentlichkeit damals vor und unterstellten ihm Kalkül und falsches Spiel, wie auch der Polizeibeamte, der ihn einst hinter Gitter gebracht hatte.
Nach allem, was ich über ihn weiß, kann ich nichts von dem glauben, was er erzählt.
Was jetzt wirklich zutrifft, kann ich natürlich nicht einschätzen, aber er wurde 1986 entlassen, und Fakt ist, dass er sich in Freiheit danach bis zu seinem Tod 2020 nichts mehr hatte zu Schulden kommen lassen. Und er war dankbar für diese zweite Chance, wie er selbst sagte.
Ich glaubte nicht, dass ich jemals aus dem Gefängnis entlassen würde. Aber Gott hat Sinn für Humor und ein eigenes Timing und einen eigenen Stil. Und anscheinend hat er etwas für mich zu tun.
Bis zu seinem Tod besuchte er mehr als 2000 Gefängnisse in den USA und im Ausland und predigte über christliche Vergebung und auch über die Besinnung auf eigene Stärken auf Basis seiner eigenen Geschichte. Und zu der war er 2006 dann auch nochmal von der Palm Beach Post interviewt worden. Unter anderem stellte man ihm damals die Frage, ob er all die Verbrechen, derer er beschuldigt wurde, auch tatsächlich begangen hatte. Und Murphy antwortete darauf: die meisten davon und noch einige mehr. Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt, und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.